Letztes Jahr hatten wir die Gelegenheit, mit einer der meiner Meinung nach interessantesten Politikerinnen in ganz Europa zu sprechen und ein Interview mit ihr zu führen, und zwar mit Sarah Wagenknecht. Heute hatten wir die Gelegenheit, uns erneut mit ihr zusammenzusetzen und ein zweites Interview über die Ereignisse des letzten Jahres zu führen. Beide Interviews wurden von unseren guten Freunden in Deutschland von Activism Munich arrangiert. Ich möchte mich bei Zen und dem gesamten Team bedanken, die uns bei der Organisation geholfen haben. Es ist immer ein Vergnügen, persönlich mit euch zu sprechen, und ich hoffe wirklich, dass Ihnen das Interview gefällt. Sarah, guten Tag. Es ist sehr schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie uns etwas Zeit geschenkt haben.
Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr auf das Interview.
So, let's start with the war in Ukraine.
Lassen Sie uns mit dem Krieg in der Ukraine beginnen. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr mit Ihnen über Ihre Opposition gegen die Beteiligung Deutschlands an diesem Krieg gesprochen. Wie sehen Sie jetzt, 14 Monate später, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine?
Ja, es ist entsetzlich. Dieser Krieg geht weiter. Wir sehen natürlich, dass alles, was uns erzählt wurde, auch in Deutschland, wir müssen die Panzer liefern, wir müssen die Waffen liefern, das führt zu einer Lösung, dass das alles nicht funktioniert hat. Und Deutschland ist immer mehr Kriegspartei geworden. Inzwischen gibt es Politiker in Deutschland, die fordern, den Krieg nach Russland zu tragen durch Taurus-Raketen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, und es hat alles ehrlich gezeigt, wer diesen Krieg beenden will, der muss verhandeln und der muss endlich ein seriöses Verhandlungsangebot machen. Und ich bin sehr froh, dass auch der Papst das fordert. Viele Länder des Südens das fordern, und wir werden das auch in Deutschland weiterhin fordern. Aber die Bundesregierung stellt sich dem bisher völlig entgegen.
So, independent of moral arguments.
Unabhängig von moralischen oder geostrategischen Argumenten ist inzwischen jedem klar, dass die Ukraine diesen Krieg unmöglich gewinnen kann, zumal die NATO den Sieg als Vertreibung der Russen aus dem gesamten ukrainischen Gebiet, einschließlich der Krim, definiert hat. Die Ukrainer haben keine Artillerie und keine Leute mehr, die sie an die Front schicken könnten. Die einzigen Bewegungen an der Frontlinie verliefen zugunsten Russlands. Hat sich die Unterstützung in Deutschland für die Finanzierung und Bewaffnung des Krieges in der Ukraine im letzten Jahr überhaupt verändert?
Also es gibt einen beachtlichen Teil der Bevölkerung, die das anders sehen und auch satt haben, dass man ihnen erzählt, die Ukraine könnte diesen Krieg gewinnen, weil sie ja sehen, dass sie das nicht können. Aber es gibt in Deutschland eine sehr, sehr starke mediale Debatte, die auf die Erzählung hinausläuft, wenn wir jetzt Putin nicht stoppen, dann würde er Polen überfallen oder Litauen oder das Baltikum. Das heißt, sie versuchen jetzt den Menschen, die ja auch sehen, dass die Waffenlieferungen nicht zur Kriegswende geführt haben, sie versuchen sie jetzt dadurch bei der Stange zu halten, dass man eine neue Erzählung aufmacht. Die neue Erzählung ist, wir müssen alles tun, um Putin zu stoppen, weil wenn es jetzt wieder einen Kompromiss gibt, dann würde er andere Länder überfallen. Und es gibt leider gerade in Westdeutschland, weniger in Ostdeutschland, viele Menschen, die das glauben. Dadurch ist immer noch die, also man kann nicht sagen, dass sich die Stimmung jetzt völlig verändert hat. Es ist schon viele, das, es sind schon viele, die das glauben.
If you look at the history of the 20th century,
wenn man sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, dann lehrt sie, dass es zu äußerst schwerwiegenden Ereignissen kommt, wenn Deutschland und Russland verfeindet sind, sich gegenseitig als Feinde betrachten oder in Kriege verwickelt sind. Und dennoch hat der deutsche Bundeskanzler mehrfach kriegsbefürwortende Reden gehalten und gesagt, dass Deutschland für die Niederlage Russlands einstehen muss. Welche Gefahren birgt das und wie sollte Ihrer Meinung nach das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland aussehen?
Ja, die Beziehungen sind denkbar schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Menschen in Russland wirklich auch alte Traumata wieder aufgeweckt wurden. Wenn Sie hören, dass deutsche Politiker Waffen liefern wollen, mit denen Russland angegriffen wird, wenn auch jetzt zum Beispiel in Russland bekannt geworden ist, es gab ein Gespräch deutscher Offiziere über die Lieferung von Taurus-Raketen, wo man darüber debattiert hat, ob man nicht liefern könnte und ein bisschen verschleiern könnte, dass sie aus Deutschland kommen. Und die Taurus-Raketen sind ja deshalb so gefährlich, weil die Ukraine damit Moskau angreifen könnte. Sie könnten in Moskau Ministerien und den Kreml in Schutt und Asche legen. Sie könnten Militärstützpunkte, sogar Nuklearstützpunkte in Russland angreifen. Und wenn deutsche Offiziere darüber diskutieren, wie man das liefern kann und wie man vielleicht aber trotzdem verschleiern kann, dass diese aus Deutschland kommen, ich kann mir vorstellen, dass dies in Russland natürlich alte Ängste auch wieder aufweckt und durch sehr, sehr viel auch an historischer Erfahrung oder auch an historischen Erlebnissen, gerade bei Älteren, das nochmal wieder hochkommt. Das Verhältnis Deutschland-Russland ist auf einem Tiefpunkt und das ist sehr zu bedauern. Und es ist so auch unglaublich dumm für die Deutschen, weil wir schaden uns ja vor allem. Unsere Wirtschaft ist in einer Krise, weil wir keine billige Energie importieren können. Kein Gas, kein russisches Öl. Die deutsche Wirtschaft schrumpft jetzt zum zweiten Mal wahrscheinlich in diesem Jahr. Wir haben eine hohe Inflation. Die Menschen haben Kaufkraft verloren. Sie haben Angst um ihre Industriearbeitsplätze. Also es ist vor allem auch eine Politik, die der deutschen Wirtschaft und den Menschen in Deutschland Schaden zufügt.
Ich glaube, zu Beginn des Krieges im Jahr 2022 herrschte in den USA und in Europa die Illusion, dass die Ukraine vielleicht wirklich gewinnen könnte. Aber mittlerweile glaubt fast niemand mehr, dass die Ukraine Russland von ukrainischem Gebiet vertreiben kann. Was sind Ihrer Meinung nach die wahren Beweggründe in Deutschland und Europa, diesen Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen?
For why they want to continue this war indefinitely?
Ja, man hat natürlich damit ein ständiges Einfallstor. Der Krieg ist für Russland ja auch sehr, sehr teuer. Das bedeutet, dass die Wirtschaftssanktionen natürlich aufrechterhalten bleiben, solange dieser Krieg geht. Es ist etwas, man möchte auch nicht eingestehen, dass man seine Ziele nicht erreicht hat. Also die deutsche Außenministerin ist Anfang des Krieges angetreten und hat gesagt, wir wollen Russland ruinieren. Und man hat Russland nicht ruiniert. Im Gegenteil, Russland hat jetzt ein enges Bündnis mit China, ist gerade in der BRICS wirklich sehr aktiv. Das Bündnis wird größer. Aber das möchte man nicht eingestehen. Das möchte man auch nicht anerkennen. Und ich glaube, die deutschen Medien sind hier wesentlich eindimensionaler. Ich habe das Gefühl, ich lese ja auch teilweise amerikanische Presse, dass dort offener über die Frage diskutiert wird, wie man aus diesem Krieg auch vielleicht sich, wie man den beenden kann, wie man da auch wieder rauskommen kann, weil er teuer ist. Währenddessen hier beispielsweise hat der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei, der SPD, im Bundestag angesprochen, ja, man müsse doch jetzt auch mal darüber reden, wie man ihn einfriert, wie man ihn beendet. Er wurde dafür furchtbar attackiert. Also eine Selbstverständlichkeit anzusprechen, dass man diesen Krieg beenden muss, heißt schon, wenn man Mitglied der SPD in Deutschland ist, dass man dafür verprügelt wird. Auch der Papst hat ja in einem Interview gesagt, die Ukraine muss schon aus Eigeninteresse eigentlich jetzt schauen, wie kann es Verhandlungen geben. Auch das wurde in der deutschen Presse nur negativ kommentiert. Also es wurde gesagt, der Papst würde also die Ukraine zur Kapitulation auffordern, was er ja gar nicht getan hat.
Wir haben leider hier auch in den Medien wenig Vielfalt und Positionen für Verhandlungen zu werben, für das Kriegsende. Das wird sehr, sehr stark in die Ecke gedrängt. Das sind diejenigen, die mit Putin verbündet sind, die Putin-Propaganda betreiben.
Und hat auch eine gewisse Auswirkung natürlich darauf, wie viele Menschen hier im Land denken.
In den Vereinigten Staaten verhält es sich genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Eine der wichtigsten Entwicklungen seit unserem letzten Gespräch besteht darin, dass Sie die langjährige Partei, der Sie angehörten, die Linke, verlassen haben, um eine neue Partei mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit zu gründen. Einige Umfragen sehen Ihre neue Partei inzwischen bei 20%. Eines der auffälligsten Merkmale ist, dass das Wort Linke nicht im Namen Ihrer neuen Partei vorkommt. Warum ist das so? Und was hat Sie dazu bewogen, aus Ihrer Partei auszutreten, in der Sie so lange Mitglied waren?
Ja, die Linke hat leider einen Großteil ihres Wählerspektrums vergrault. Also sie hat sich vor allem auf diese sogenannten modernen, progressiven Themen orientiert,
die vor allem in akademischen Milieus, in gut situierten, privilegierten Milieus diskutiert werden. Also man redet über Gendersprache, über Antirassismus, aber auch mehr aus einer Symbolpolitik heraus. Man führt Transdebatten, aber man hat die wirklich elementaren sozialen Probleme, Löhne, Renten, soziale Zukunftsängste, die hat man immer mehr aus dem Blick verloren. Und deswegen ist die Linke sehr, sehr schwach geworden. Viele frühere Wähler der Linken sind nach rechts gegangen, wählen heute die AfD. Das ist es, eine rechte Partei in Deutschland. Ich habe mir einfach irgendwann mit anderen gemeinsam gesagt, wir wollen nicht mehr zuschauen, wie auf der linken Seite des Parteienspektrums im Grunde es nur bergab geht und die Rechte profitiert, sondern wir wollen, dass wieder Kraft entsteht in Deutschland, die soziale Gerechtigkeit vertritt, aber auch Friedenspolitik verkörpert. Die Linke hat gerade zum Beispiel in der Frage der Friedenspolitik immer mehr sehr, sehr undeutliche Positionen vertreten. Wir hatten vor einem Jahr eine große Friedenskundgebung mit über 50.000 Menschen. Da hat die Linke sich distanziert und hat unterstützt. Und es gibt in der Linken inzwischen deutliche Stimmen, die für Waffenlieferungen in die Ukraine werben. Und auch das hat dazu beigetragen, dass die Linke ihre Wähler verloren hat. Und hier ist die BSW jetzt eine klare Stimme für Frieden, für Verhandlungen, aber eben auch für soziale Gerechtigkeit.
So, this formula,
diese Formel, die Sie verfolgen, diese neue Art von Politik, sagen wir die Verteidigung traditioneller linker Wirtschaftspolitik, um der Arbeiterklasse zu helfen, aber gleichzeitig die Vermeidung oder Ablehnung dieser sehr elitären linken Dogmen zu Fragen des Kulturkampfes, scheint auch in anderen Ländern Nordeuropas immer sichtbarer zu werden.
Seems like that's becoming increasingly visible in other countries in Northern Europe as well. Do you see?
Sehen Sie den Erfolg einer solchen Kombination von Politik, die die Arbeiterklasse verteidigt, sich auf ihre Wirtschaft konzentriert, aber diese eher elitären Kulturkriegsfragen vermeidet, als Rahmen für den Erfolg anderer linker Parteien in anderen Ländern Nordeuropas?
Also wir können uns erstmal nicht beklagen über die Resonanz und die Unterstützung, die wir haben. Die ist sehr, sehr groß. Wir haben die Partei ja jetzt erst im Januar gegründet und wir stehen zurzeit bei über 5%. In Deutschland, teilweise in ostdeutschen Ländern, sind wir zweistellig. Das ist wirklich etwas, was ganz ungewöhnlich ist, wenn eine Partei so neu ist. Und deswegen sehe ich, dass da wirklich eine große Leerstelle im politischen System war, die wir jetzt füllen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir dadurch auch Politik in Deutschland verändern können. Je stärker wir werden, wir hoffen jetzt bei der Europawahl ein gutes Ergebnis zu bekommen, je mehr können wir auch deutsche Politik beeinflussen. Also wenn wir als Stimme für den Frieden werben, dann ist das auch ein Druck auf die Bundesregierung. Oder wenn wir es zum Thema machen, dass in Deutschland seit 3 Jahren die Löhne sinken, das ist ja schon etwas, was es so in der bundesdeutschen Geschichte nicht gegeben hat. Das ist eigentlich ein Skandal, dass die Menschen seit 3 Jahren Einkommen verlieren. Und gleichzeitig akzeptieren wir aber auch, dass Menschen Bedürfnisse haben nach Stabilität, nach Sicherheit, dass man das nicht ignorieren darf. In Deutschland leben wir mit sehr hoher Migration. Das ist etwas, was die Linke immer geleugnet hat. Wir finden, das ist ein wichtiges Thema, weil es vor allem in den Wohnbezirken der Armen stattfindet und nicht bei den Reichen. Also das ist schon eine Politik, ein Politikangebot. Das hat auch eine Logik in sich und es wird von den Menschen sehr gut angenommen.
In den Vereinigten Staaten gab es lange Zeit eine Opposition gegen die Masseneinwanderung, die vor allem von den Linken und den Gewerkschaften ausging. Die argumentierten, dass die Menschen, die unter der Massenzuwanderung leiden, in der Regel die Ärmsten und die Arbeiter sind, deren Arbeitsplätze wegfallen und deren Löhne sinken. Eines der ersten und wohl wichtigsten Ereignisse, das einen Keil zwischen Sie und Ihrer Partei zu treiben begann, war Ihr Widerstand gegen die Politik von Angela Merkel, 1 Million Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen.
What do you see as the conflict?
Worin sehen Sie den Konflikt zwischen Zuwanderung einerseits und den Interessen der deutschen Armen und der Arbeiterklasse andererseits?
Ja, da gibt es einen Konflikt. Also ich bin natürlich ich habe selber einen Vater, der aus dem Iran ist. Ich verstehe, dass Menschen ein besseres Leben suchen und dass sie deshalb in die reichen Länder gehen. Und ich finde auch, dass wir, und das machen wir auch, darüber reden muss, warum fliehen Menschen aus ihrer Heimat. Viele, die nach Deutschland kommen, kommen aus Ländern, in denen Kriege stattgefunden haben. Und diese Kriege sind vielfach vom Westen geführt worden oder wie in Syrien zumindest hat der Westen dann dort bestimmte Gruppen aufgerüstet, hat diesen Bürgerkrieg ja auch unterstützt, weil er das Regime ändern wollte. Also es gibt Ursachen für Flucht und auch für Migration, aber die Ursachen beseitigt man nicht, indem man sagt, wir machen offene Grenzen und wir laden alle ein, sondern da müsste man in den Heimatländern etwas ändern. Aber hier in Deutschland ist es ja auch so, dass in den ärmeren Wohngebieten natürlich der Wohnungsmangel sich verschärft hat. Es fehlen Kita-Plätze, die Schulen sind überfordert. Es gibt viele Bezirke, wo inzwischen die erste Klasse startet und 80% der Kinder können kein Wort Deutsch. Auch die Integration funktioniert nicht, wenn die Zahlen so hoch sind. Und deswegen haben sich gerade die weniger Privilegierten in Deutschland wenden sich ganz stark dagegen, dass es so hohe Migration gibt. Übrigens auch Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben, sagen, sie wollen, dass endlich diese Zahlen, dass diese unkontrollierte Migration gestoppt wird. Und deswegen ist das für uns ein wichtiges Thema, weil es verändert. Und weil es die Rechte stark macht. Hohe Migration, so wie sie jetzt stattfindet, begünstigt natürlich niedrige Löhne, hohe Mieten, überfordert die Infrastruktur und macht am Ende die Rechte stark.
Eine der bekanntesten Parteien in Deutschland, die den Anspruch erhebt, links zu sein, ist die Grüne Partei. Und sie wurde auch erfolgreich. Unter anderem ist Annalena Baerbock von der Partei jetzt Außenministerin. Ich erinnere mich daran, dass die Grünen zu Beginn ihrer Amtszeit mit einer sogenannten feministischen Außenpolitik antraten. Die Idee, dass Frauen in Machtpositionen in der Außenpolitik einen Krieg weniger wahrscheinlich machen würden. Und doch gehören Baerbock und die Grünen zusammen mit dem EU-Präsidenten zu den aggressivsten Befürwortern der deutschen Beteiligung am Krieg in der Ukraine, Israels Krieg in Gaza und der Unterstützung der NATO im Allgemeinen.
Support for NATO generally.
Warum ist das passiert? Und wie verstehen Sie die Bedeutung der Grünen Partei in Deutschland?
Ja, die Grünen sind wirklich ein bemerkenswertes Phänomen. Die Partei ist ja mal aus der Friedensbewegung entstanden. Also neben der Frage der Umweltpolitik war die Friedenspolitik für die erste Generation der Grünen ein ganz, ganz großes Thema. Petra Kelly, eine große Pazifistin, die hat die Grünen mitgegründet. Heute sind die Grünen wirklich die schlimmsten Kriegstreiber. Also sie sind am fanatischsten dafür, Waffen zu liefern. Es sind also teilweise Leute, die früher selber den Wehrdienst verweigert haben, kennen jetzt also alle Panzertypen, die in Deutschland produziert werden und machen furchtbaren Druck, dass die an die Ukraine geliefert werden. Warum ist das so? Also die Grünen sind sehr, sehr stark an den USA orientiert, auch in anderen Themen. Warum das so ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber es ist sehr bemerkenswert. Also in vielen Punkten sind die Grünen wirklich das Sprachrohr der US-Politik und vertreten das, was in der US-Politik gerade sozusagen diskutiert oder auch erwartet wird. Und haben sich hier völlig verändert. Es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass diese Herangehensweise einer starken Moralisierung von Politik, also man macht nicht Politik, um etwas Gutes zu tun, sondern um zu den Guten zu gehören, dass das jetzt auch dazu führt, dass wir angeblich die Guten, der gute Westen, also gegen Putin und gegen die russische Diktatur kämpfen. Das ist ja auch etwas, was bei den Grünen sehr, sehr stark als Erzählung mitschwingt. Also wir müssen jetzt hier für die Menschenrechte und für die Demokratie, es ist alles verlogen, aber das ist eben so der grüne Sound.
Und in dieser Partei gibt es eigentlich inzwischen kaum noch offensichtlich Funktionäre, die irgendwie widersprechen. Bei der SPD gibt es die immerhin noch, aber bei den Grünen ist es wirklich ein ganz massives Trommeln für Krieg und auch eine Arroganz auch anderen Ländern gegenüber, die man also belehrt, wie sie regiert werden sollen, auch China gegenüber beispielsweise. Aber jetzt in der Kriegspolitik sind die Grünen wirklich die schlimmsten.
Ukraine is one war that Germany is providing arms to, but there's another war.
Deutschland liefert Waffen in die Ukraine, aber es gibt auch einen anderen Krieg, in dem Deutschland ebenfalls Waffen liefert. Das ist der Krieg von Israel in Gaza. Derzeit läuft vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage Nicaraguas gegen Deutschland, in der Deutschland beschuldigt wird, durch die Lieferung von Waffen und Bomben an Israel, die gegen palästinensische Zivilisten eingesetzt werden, Beihilfe zum Völkermord zu leisten. Wie sollte Ihrer Meinung nach die deutsche Politik gegenüber Israel und seinem Krieg in Gaza aussehen?
Ja, also ich finde es wirklich grauenvoll, was sich jetzt seit Monaten im Gazastreifen, was wir dort sehen, das sind Kriegsverbrechen. Das ist ein furchtbarer Krieg gegen die Zivilbevölkerung, gegen Frauen, gegen Kinder. Und natürlich Deutschland oder jeder Deutsche hat, das ist sicherlich eine Besonderheit, natürlich ein anderes Verhältnis oder auch eine Verantwortung gegenüber Israel aufgrund der deutschen Geschichte, aufgrund des Holocaust. Wir haben immer gesagt, das unterstütze ich auch, selbstverständlich verstehen wir oder teilen wir das Recht Israels, sich zu verteidigen gegen diese Angriffe der Hamas. Aber das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun, was dort geschieht, sondern das ist ein großes Kriegsverbrechen. Und deswegen haben wir als BSW im Bundestag jetzt auch einen Antrag eingebracht, ein sofortiges Waffenembargo gegenüber Israel zu verhängen, also keine Waffen mehr zu liefern. Weil mit Nicaragua hat ja recht. Also alle Länder, die Waffen liefern, sind mitverantwortlich für dieses furchtbare Morden im Gazastreifen. Und deswegen fände ich es zutiefst angemessen und dringend notwendig, dass wir hier einen anderen Weg einschlagen, dass wir sofort aufhören, Waffen zu liefern und dass wir auch dieses Vorgehen verurteilen. Verurteilen, dass hier ein Rachefeldzug stattfindet und keine Selbstverteidigung. Ich finde, das muss man ganz klar auch aussprechen. Und Netanyahu hat ja jetzt sogar angekündigt, möglicherweise eine Bodenoffensive auf Rafah zu starten. Das würde ja das Sterben und das Grauen noch einmal in eine neue Dimension treiben. Also hier, finde ich, gibt es keinen Grund zu sagen, dass wir als Deutsche an der Seite der israelischen Regierung stehen. Im Gegenteil, also die israelische Regierung fährt hier einen Kurs, der im Grunde den ganzen Nahen Osten auch in einen ganz großen Krieg stürzen kann. Wenn ich mir auch ansehe, wie sich jetzt das Verhältnis zum Iran entwickelt, der Angriff eben auf das Konsulat der Iraner. Auch hier droht ja möglicherweise eine militärische Eskalation. Und das dürfen wir auf keinen Fall, dem dürfen wir nicht den Rücken stärken, sondern das müssen wir ganz klar kritisieren und uns davon auch absetzen und vor allem eben auch nicht mit Waffen das weiter unterstützen.
Everybody understands.
Meines Erachtens ist sich jeder der einzigartigen deutschen Pflicht und Verpflichtung nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg bewusst. Aber ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, die Verpflichtung Deutschlands zu betrachten. Die eine besagt, dass unsere Verpflichtung daran besteht, Israel bei seinem Handeln zu unterstützen, unabhängig davon, was es ist. Die andere besagt, dass wir Völkermord und Gewalt gegen Zivilisten in jedem Fall ablehnen sollten, soweit sie auftreten. Wie versteht Deutschland den Unterschied zwischen diesen beiden Optionen?
Also es gibt inzwischen in den deutschen Medien, auch bei der deutschen Regierung, eine ganz sachte Kritik schon. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass sie alles unterstützen, was die israelische Regierung macht, aber es ist eben noch viel zu wenig an Kritik. Und ich sehe es auch so, wir haben eine Verantwortung, das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Aber diese Art der Kriegsführung, die wir jetzt dort erleben, die erhöht ja auch nicht die Sicherheit für Menschen in Israel oder für Jüdinnen und Juden weltweit, sondern im Gegenteil, sie gefährdet sie ja. Es ist eine extrem rechte israelische Regierung, deren Verteidigungsminister ja sogar am Anfang angekündigt hat, dass sie einen Krieg gegen Zivilisten führen wollen. Also er hat von menschlichen Tieren gesprochen, als er von Palästinensern gesprochen hat. Und das ist ja ein Wording, das ist ja faschistoid und das muss man aussprechen, dass das nicht etwas ist, was wir unterstützen können und das auch in keiner Weise eine Verantwortung aus unserer Geschichte erwächst, solches Vorgehen und auch solche Menschenverachtung zu teilen oder zu verharmen. Oder im Gegenteil, die müssen wir ganz klar verurteilen.
I know that Germany has a much different approach to free speech than the United States has.
Mir ist bekannt, dass Deutschland eine ganz andere Einstellung zur freien Meinungsäußerung hat als die Vereinigten Staaten, insbesondere wenn es um antisemitische Äußerungen geht, und zwar aus Gründen, die wohl jeder verstehen kann. Gleichzeitig gab es viele Berichte über Versuche, Verfechter der palästinensischen Angelegenheit oder Kritiker Israels zu bestrafen und zu unterdrücken. Sogar in Fällen, in denen die Kritiker Israels tatsächlich Juden sind, sehen wir Maßnahmen der deutschen Regierung gegen diese Personen. Wie ernst ist dieses Problem und glauben Sie, dass dieser Angriff auf die Redefreiheit im Namen der Verteidigung Israels Anlass zur Sorge gibt?
Also wir haben hier keine wirklich offene Debatte, sondern wir haben in vielen Fragen in Deutschland, aber eben auch in dieser, eine deutliche Verengung des Meinungsspektrums. Also wer hier eine harte Kritik formuliert, wird mit der Keule des Antisemitismus erschlagen. Also zum Beispiel war auch meine Co-Vorsitzende des BSW vor kurzem in einer Fernsehsendung, in einer Talkshow. Und ihr wurde dort vorgeworfen, wir als BSW seien eine antisemitische Partei. Also wir seien eine Partei von Antisemiten, weil wir Israel kritisieren, weil wir dieses Vorgehen der israelischen Regierung kritisieren. Also das zeigt schon, dass hier eine wirklich absurde Debatte stattfindet. Und wir werden weiterhin darauf hinweisen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Antisemitismus und einer völlig berechtigten und zwingend notwendigen Kritik an einer rechtsextremen israelischen Regierung.
You made very clear that you were very opposed to the far-right German party ADF.
Als wir uns das letzte Mal unterhielten, haben Sie sehr deutlich gemacht, dass Sie die rechtsextreme deutsche Partei AfD ablehnen. Und wir sprachen über die Unterschiede zwischen Ihnen und dieser Partei. Denn es gab Berichte, dass einige Leute auf der Rechten Sie und nun Ihre neue Partei unterstützen. Und ich verstehe das. Aber es gibt auch Berichte, vor allem im Zuge dieser explizit rassistischen Diskussion, dass diese Partei vielleicht verboten oder von den Wahlen ausgeschlossen werden sollte. Wie sollte Ihrer Meinung nach die AfD rechtlich behandelt werden?
Also ich bin strikt dagegen, die AfD zu verbieten. Ich halte auch die ganze Debatte darüber für völlig verfehlt. Das hilft der AfD am Ende, weil man muss sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen, mit ihren Positionen. Also sie haben zum Beispiel Europakandidaten, die eindeutig ein völkisches Weltbild haben. Also sie definieren Deutschsein über das Blut. Das ist Rassismus. Das ist ganz übel. Aber das kann man doch inhaltlich attackieren. Oder man kann die wirtschaftlichen Positionen der AfD ansprechen. Sie ist marktradikal. Sie will den Sozialstaat abbauen. Sie ist gegen höhere Mindestlöhne. Oder sie ist zum Beispiel auch, sie ist keine Friedenspartei. Die AfD hat ja in der Frage der Ukraine Positionen, die sind tatsächlich ähnlich wie unsere, dass sie auch sagen, sie wollen einen Verhandlungsfrieden. Aber sie sind zum Beispiel in der Frage des Gaza-Konflikts eine radikale Unterstützerin der israelischen Regierung. Also die haben also sehr, sehr klar gesagt, also nicht Israel, hört man aus. Also im Gegenteil, sie stellen sich voll dahinter. Das hat auch etwas damit zu tun, nämlich weil sie auch sehr, sehr stark anti-islamisch orientiert sind. Aber zumindest sind sie keine Friedenskraft. Dann muss man sie aber inhaltlich da attackieren und muss sie auch inhaltlich stellen und nicht mit pauschalen Verbotsdebatten, mit pauschaler Ausgrenzung. Sie haben vor allem deshalb jetzt so viel Zugewinn an Zuspruch, weil Deutschland so schlecht regiert wird, weil die Ampel so unfähig, so planlos, so inkompetent ist, weil die Wirtschaftslage sehr schlecht ist, die Menschen Angst haben. Deswegen hat die AfD sich verdoppelt in diesen 2 Jahren in den Umfragen. Aber das ist es nicht, weil die Menschen rechts sind. Und wenn man diese Wähler wieder gewinnen will, muss man sich sachlich mit der AfD auseinandersetzen.
Ich finde Ihr politisches Projekt nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr relevant für andere Länder im Westen, einschließlich der USA. Es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, und ich weiß Ihre Zeit heute wirklich zu schätzen.
Sehr gern. Ich bedanke mich auch sehr und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
Guten Tag, tschüss.
Okay, tschüss.